Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Du nimmst Technologie nicht wahr, wenn sie einfach funktioniert. Du erfährst sie. Diese Aussage hat der von mir sehr geschätzte Samuel Wieck auf der Car HMI Tagung in Berlin getroffen. Samuel ist Designer bei Lynk & Co. in Göteborg in Schweden. Und die Car HMI ist die große Automotive HMI Konferenz in Europa. Es gibt auch eine US-Variante, da spielt es eine ähnliche Rolle. Ist inzwischen so eine Art Familientreffen. Viele der Leute, die dort hinkommen, kennen sich dann schon. Und es ist, wie gesagt, so ein bisschen wie so ein Familientreffen, wo man sich dann auch austauscht und ein bisschen auch über das Fachliche hinaus plaudert. Toll, ich gehe da fürchterlich gerne hin, beteilige mich da auch sehr, sehr gerne aktiv an den ganzen Themen. Und die Car HMI ist immer so ein Füllhorn von Trends, von Ideen, die kommen, von anderen Sichtweisen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt mal so eine kleine, lockere Folge von Podcast-Episoden aufnehmen, die alle so ein bisschen um dieses Thema Car HMI und was ist dort diskutiert worden, was sind die Trends, die damit so ein bisschen was zu tun haben. Soll jetzt kein kompletter Bericht sein. Ich habe auch vor, ein bisschen dann vielleicht einen weiteren Bogen zu fassen bei dem einen oder anderen Thema und auf die Art und Weise dann ja einfach mal so einen Überblick zu geben, wie ist denn so der Status in der Industrie. Und es wird ja immer sehr, sehr viel diskutiert darüber, wie schlecht es der Autoindustrie geht und wie übel die ganze Situation ist. Und ja, vielleicht hier einfach mal ein bisschen ein inhaltlicher Blick in den nächsten Wochen darauf, was denn alles so außerhalb der aus meiner Sicht auch teilweise sehr, sehr berechtigten negativen Sichtweise existiert. Heute soll es um Trends gehen im Automotive HMI Trends, also die automobile Mensch-Maschine-Schnittstelle. Was haben wir denn da so an Trends, die laufen, an Trends, die vielleicht auch kommen? Ich habe mal 4 Stück identifiziert. Nummer 1, Digitalisierung von Cockpits. Nummer 2, Apple CarPlay und Android Auto. Also diese Smartphone-Technologien, die dazu dienen, die Smartphone-Oberfläche in das Fahrzeug hinein zu spiegeln. Dann das Thema externe HMIs. Was ist es eigentlich? Was sind so die Use Cases? Worum geht's da? Und das Thema künstliche Intelligenz und Multimodalität. Also die 4 Themen heute hier im Mensch-Technik-Podcast. Starten wir mal mit der Digitalisierung der Cockpits. Also wie hat sich das Fahrzeug HMI, die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Auto, auch die Fahrzeuginnenräume, wie hat sich das im Zeitalter von Digitalisierung, von Vernetzung, von Konnektivität, von künstlicher, wie ändert sich das denn eigentlich? Und in den vergangenen 10 Jahren, wenn man zurückschaut, gab es da einen grundlegenden Wandel. Digitalisierung, hatte ich gesagt, Rückgang physischer Interaktionselemente, also so Schalter, Taster, Drehregler, also zentrale Stellteile, so der klassische BMW, iDrive. Das ist viel zurückgegangen. Also BMW hat den iDrive noch, aber es gibt jetzt auch Touchscreens, es gibt andere Fahrzeuge, gerade von chinesischen Herstellern, wo es dann überhaupt keine Buttons mehr gibt. Auch Tesla ist so ein Beispiel dafür. Keine physischen Interaktionselemente mehr, keine Knöpfe, Schalter, Schieberegler, ausschließlich Glasoberflächen, auf denen interagiert wird. Ja, und Das Ganze ist natürlich getriggert durch die Smartphones, durch die Tablets, durch die mobilen Technologien, die an der Stelle halt sowas wie ein HMI-Benchmark darstellen, also den Qualitätslevel der Mensch-Maschine-Schnittstelle beeinflussen. So, vorher waren Fahrzeuginnenräume durch Unmengen von Tasten, Reglern, Schaltern geprägt, Höhepunkt sicher. Der erste Porsche Panamera, ich habe das Auto immer, dieses Cockpit immer als Stellteilfriedhof bezeichnet. Ich weiß nicht, wie viele Knöpfchen, Buttons da aufgereiht waren. Das ist schon recht heftig. Damals schon recht heftig gewesen. Heute haben wir großformatige Displays, softwarebasierte HMIs und wie gesagt, im Prinzip inspiriert durch die modernen Smartphones. Status quo, wir haben sehr, sehr viel Touch-Elemente in den Fahrzeugen drin. Sie basieren, aktuelle Fahrzeug-HMI basieren fast alle auf Touchscreens. Mir fällt spontan kein modernes, ich sag's mal so, Vollwert-HMI ein, was keinen Touchscreen hat. Viele haben dann dazu noch Buttons, viele haben redundante Eingabestellteile, also da gibt's dann zusätzlich zum Touchscreen auch noch einen Drehdrücksteller oder ein Touchpad oder, ja, also das ist unbestreitbar so, dass Touchscreens das zentrale Interaktionselement sind. Und dazu kommt immer häufiger oder eigentlich in allen Fahrzeugen auch eine Sprachsteuerung unterschiedlichster Qualitätslevel. Da gibt es so die High-End-Varianten, die dann auch so KI-getrieben sind, die selbstlernend sind, mit denen auch fast schon natürliche Dialoge möglich sind. Ich sage nur, hey Mercedes, ja, das ist so das Paradebeispiel dafür. Aber halt eben auch teilweise sehr viel einfachere, mit denen man dann so mit simplen Befehlen entsprechend was eingeben kann. Vorteil, ganz klipp und klar, der Touchscreen, höhere Funktionsdichten, flexible Anpassung, ja, auch im Design, Personalisierung. Ich kann über ein Software-Update kann ich sehr viel erreichen an Personalisierung, an Individualisierung, an Anpassung. Und eben, ich hatte schon zweimal gesagt, die Übernahme vertrauter Interaktionsmuster aus dem Smartphone-Bereich. Das ist dann im Endeffekt das, was man als externe Konsistenz bezeichnet. Ja, die Vorteile, ganz klar, eben die Funktionsvielfalt, die Flexibilität, die ich habe, Vielzahl Funktionen auf eher begrenztem Raum, Over-the-Air-Updates, also nachträgliche Updates über die Luftschnittstelle für neue Funktionen, neue Designs, neue Farben. Lässt sich alles kontinuierlich aktualisieren, auch verbessern. Fahrzeuge sind ja sehr häufig und in vielen Aspekten immer noch so, ich entwickle es, ich produziere es, ich bringe es zum Kunden und dann ist es erstmal, wie es ist. Updates sind dann relativ aufwendig. Das lässt sich halt mit softwarebasierten Systemen in bestimmten Rahmen auch dann über nachträgliche Updates während des Betriebes entsprechend, ja, lässt sich dann vieles verbessern und Funktionen hinzufügen. Personalisierung, Nutzerprofile, adaptive Layouts, KI-basierte Vorschläge, alles das ist mit digitalen Interfaces, mit Touchscreen-basierten Interfaces vergleichsweise einfach möglich. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die hochkomplexen HMIs, die theoretisch möglich sind und teilweise auch realisiert sind, tragen das Potenzial einer Ablenkung in sich. Touchscreens brauchen eine visuelle Aufmerksamkeit. Ich kann ein Touchscreen nicht ohne visuelles Feedback nutzen. Also ich muss immer hingucken, wo drücke ich denn jetzt hin? Das wäre, wenn ich jetzt so ein mechanisch-haptisches Stellteil habe mit einem schönen haptischen Feedback, da kann ich das eine oder andere auch blind machen. Aber das geht bei Touchscreens eben systembedingt nicht. Da habe ich längere Reaktionszeiten, ich habe Blickabwendungszeiten von der Straße und ja, was das Thema Fahrerablenkung angeht. Und wir fahren noch selber und auf Level 2 Automatisierung fahren, ist der Fahrer, die Fahrerin immer noch in der Verantwortung. Also das ist ein ganz großes Thema. Dann haben wir das Thema Displaygrößen. Ich bin der Meinung, wir haben Peak-Display hinter uns, also die größtmöglichen Displays, weil man sich das anschaut, die ganzen Konzepte, wie der Byton sie gezeigt hat, ja, mit so einem Display, was sich komplett zwischen beiden A-Säulen aufspannt. Ja, größer geht's ja nicht mehr. Ja, oder von dem chinesischen Hersteller Hi-Fi gibt es auch dann ein Fahrzeug, was eben auch komplett, das gesamte Innenraum, das gesamte Cockpit, alles komplett mit Touchscreens voll gekleistert ist. Also wir können gar nicht mehr. Inzwischen ist eine Größenordnung von 8, 10 oder 12 Zoll, das sind so die am meisten verkauften, am meisten in Autos vorhandenen Bildschirmgrößen, 8 Zoll Bildschirmdiagonale, 10 Zoll oder 12 Zoll, die dominieren den Markt. Ja, und so zu große Displaykonzepte, auch laut Euro NCAP, laut JD Powers, haben negative Auswirkungen. Das ist fast schon trivial. Je mehr dynamische, visuelle, aufmerksamkeitsheischende Komponenten ich im Sichtfeld des Fahrers, der Fahrerin habe, desto schwieriger wird das Ganze. Wo geht's hin beim Thema Automotive HMIs, multimodale Interaktion, also neben der Haptik, neben dem, was ich sehe und anfassen kann, die Sprache, ganz klar, aber halt eben auch Thema Gestik, Thema Blicksteuerung, da gibt es einige ganz spannende Konzepte. Da muss man schauen, wie setzt sich das wirklich durch, wie ist die Akzeptanz auch, wie hoch ist dann auch der Sicherheitsgewinn oder wie gering ist der Sicherheitsverlust, wenn ich mit Blicksteuerung was mache. Ganz sicher das Thema Kontextsensitivität, dass ein Fahrzeug erkennt, in welchem Zustand ist der Fahrer, in welcher Umgebung befindet er sich, was ist die aktuelle Fahraufgabe, wie komplex ist die. Und dass man dann entsprechend oder dass das HMI dann entsprechend seine Komplexität anpasst, bestimmte Dinge unterdrückt, wichtige Informationen nach vorne schiebt, wenn es komplex wird. Also wenn ich jetzt bei schlechtem Wetter in eine mir unbekannte Stadt einfahre, dass ich dann dort in der Lage bin, weiterhin gut und sicher zu fahren, weil mir mein kontextsensitives Fahrzeug sagt, hey, ich gebe dir jetzt nur noch ein Navigationspfeil und ein paar Anweisungen und den ganzen Rest lassen wir jetzt einfach mal weg. Dann wird sich das Fahrzeug weiterentwickeln von einer isolierten Instanz, von einem isolierten Objekt hin zu einem intelligenten und vernetzten Mobilitätsknoten. Die Tendenzen sehen wir. Meiner Meinung nach sind wir da relativ noch am Anfang. Also wir können so Fahrzeugdaten übertragen, Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation wird dann schon schwierig. Es läuft alles nochmal zentrale Server. Da kommt noch deutlich mehr, da werden auch größere Datenmengen noch übertragen werden. Das wird am Ende wird es auch die Frage sein, wie viel Daten können wir eigentlich wohin, in welcher Geschwindigkeit übertragen. Aber da auf Basis dieser Daten wird es möglich sein, nochmal ganz neue, ganz andere Services zu entwickeln und damit ganz neue User Experiences, also neue Werte, neue Werthaltigkeit von Fahrzeugen zu schaffen. Und das Ganze kann man sich vorstellen wie die Transformation vom Knöpfchen-Handy zum Telefonieren und SMS verschicken über die ersten Smartphone-Varianten bis eben heute hin, dass diese Glasscheibe mit Elektronik dahinter in meiner Hosentasche eigentlich schon ein Körperteil von mir geworden ist. Ja, so ein persönlicher digitaler Assistent, ohne den viele ganz selbstverständliche Dinge, ganz normale Dinge, überhaupt nicht mehr funktionieren. Kommen wir zum zweiten Punkt, Apple CarPlay, Android Auto. Ja, die Bring-Your-Own-Device-Revolution im Fahrzeug. Apple CarPlay ist von Apple, Android Auto ist von Alphabet-Google-Android. Systeme, die sehr, sehr ähnlich oder eigentlich gleich funktionieren. Ich bringe mein Smartphone in ein Fahrzeug, verbinde es mit dem Fahrzeug entweder über ein Kabel oder über eine Bluetooth-Schnittstelle. Dann reden die miteinander, Auto und Smartphone, und dann erscheint ein Smartphone-ähnliches HMI, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die ähnlich funktioniert wie auf dem Smartphone und spiegelt ein Teil der Smartphone-Apps ins Fahrzeug hinein. Also ich kann dann mein Google Maps, Apple Maps, mein Spotify ähnlich nutzen oder mit einem leicht verringerten Funktionsumfang im Fahrzeug nutzen, wie ich es auch vom Smartphone gewohnt bin. Und das hat sich zu einem zentralen Faktor entwickelt in den Car-Infotainment-Systemen. Ich habe die Zahl gehört, 98% aller neuen Fahrzeuge haben entweder eine oder meistens beide dieser Technologien integriert. Ich versuche mich mal zurückzuerinnern, wie lange das her ist, dass ich einen Mietwagen hatte, der das nicht hatte. Es ist einige Jahre her. Also in den letzten paar Jahren ist es ganz klar der Trend, dass diese Technologien in das Fahrzeug reingehen. Und für viele Kunden, Kundinnen ist diese Funktion ein Kaufkriterium. Also wenn das Fahrzeug es nicht hat, nehme ich das Auto nicht. Und das ist halt schon eine gewisse Herausforderung. Auf der einen Seite ist es eine strategische Sache. Also wie weit lasse ich denn eigentlich Firmen wie Apple oder Alphabet in mein Auto hinein als Autohersteller? Technisch, denke ich mal, ist das Ganze einigermaßen im Griff. Aber im Endeffekt geht es dann auch um wirtschaftliche Herausforderungen. Wem gehört der Kunde? Wie sind die Geldflüsse? Und das verändert sich alles durch diese Technologie. Und die Frage ist halt, wie stellen sich die OEMs auf? Apple CarPlay gibt es jetzt in einer neuen Version, heißt Ultra oder New Generation oder wie auch immer. Und da ist Apple gerade dabei, das anzubringen. Und was ich sehe, ist, dass die Autohersteller, einige wenige sind begeistert, die meisten sagen, nee, also dass jetzt der Apple auch noch den Tacho übernimmt und die Klimaanlage mit übernimmt, das wollen wir dann doch nicht. Die soll mal auf dem Bildschirm Center Stack in der Mittelkonsole bleiben, die ganzen Medien, Infotainment-Sachen machen, die Navigation, okay. Aber dass es jetzt auch noch weiter sich da rein integriert, das wollen wir dann doch nicht. Ja, aber in den klassischen Systemen haben die OEMs Hardware, Software kontrolliert über ihre Zulieferer, über Eigenentwicklung. Und das Problem, was sich jetzt auftut aus meiner Sicht, ist, dass ein essentieller Teil der User Experience auf das Smartphone und damit eben auf einen Consumer-Gerätehersteller übergeht. Ja, also da haben die Fahrzeughersteller zunehmend weniger Einfluss. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Branding-Problem, auch ein Wer-besitzt-den-Kunden-Problem, auf der anderen Seite auch ein Sicherheitsproblem. Autohersteller sind sehr, sehr gut darin, automobile Mensch-Maschine-Schnittstellen zu designen, kennen auch die Restriktionen, die Rahmenbedingungen, die Grenzen, die sowas haben kann, sehr, sehr gut. Da haben Consumer-Gerätehersteller eher noch ein bisschen Aufholbedarf. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben den Druck aus dem Markt. Die Leute wollen es haben. Ja? Also 33% laut einer McKinsey-Studie, 33% der Autokäufer geben eben an, ich nehme kein Auto, was ist nicht Apple CarPlay oder Android Auto unterstützt. Und ja, das ist halt eben einfach der Punkt, die Nutzer wollen es. Ja, das ist das Thema traditionell. Es gibt Ausnahmen davon, es gibt Autohersteller, die sich von vornherein dagegen gewehrt haben. Tesla hat von jeher auf ein eigenes System gesetzt, ja, mit Fokus auf Plattformkontrolle, User Interface Kohärenz. Ob das gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe da meine Meinung zu. Aber Tesla hat sich da eben abgekoppelt von auch Rivian, ein Konkurrent von Tesla in den USA mit so SUV und Pickups, elektrischen. Macht es ganz, ganz ähnlich. Und zu meiner großen Überraschung, General Motors hat 23 angekündigt, die zukünftigen Elektrofahrzeuge ohne CarPlay, ohne Android Auto auszuliefern. Sie wollen die Softwareentwicklung wieder zu sich holen. Sie wollen die Customer Experience, die User Experience wieder auf ihre Seite zurückholen und auch die bessere Kontrolle über die Datenflüsse behalten. Wie gesagt, ist abzuwarten, wie der Markt reagiert. Gut, ich hatte schon erwähnt, CarPlay Ultra oder CarPlay Next Generation ist schon 22 das Konzept vorgestellt worden auf der Apple Developer Conference. Das, also CarPlay Ultra zielt auf eine noch tiefere Integration, Übernahme zum Beispiel des Cluster-Instruments, also da Tacho hinterm Lenkrad, Klima, Fahrmodi, also im Prinzip die gesamte Fahrzeugsteuerung über ein CarPlay-Interface. Apple sagt, ja, wir erlauben das, dem Fahrzeughersteller seine eigenen Designs einzubringen. Sie wollen es aber wohl selber umsetzen. Also da ist dann die große Frage, wo sind da Grenzen, was ist nachher wirklich im Fahrzeug drinne? Es ist eine weitere Wandlung dieses Paradigmas oder des Eindringens der Consumer-Geräte in die Fahrzeuge. Aston Martin hat schon gesagt, sie planen damit. Auch Porsche und Hyundai, Kia sind am Überlegen, ob sie das machen. Viele andere haben schon gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Geht uns zu weit. Wir wollen bei dem beim jetzigen Level von Apple CarPlay und bleiben. Klar, es ergeben sich große Chancen dadurch, schnellere Innovationszyklen, höhere Kundenzufriedenheit, dadurch, dass ich halt eben die Interaktionslogik widerspiegel aus dem Smartphone. Auch Reduzierung der Entwicklungskosten im Infotainment-Bereich, weil vieles kommt dann schon off the shelf, also vom Regal runter an. Die Risiken haben wir alle auch schon mal angerissen, Verlust der Kontrolle über die zentralen Bestandteile, über den zentralen Bestandteil des Fahrzeugs und der User Experience, die Datensouveränität, wem gehören die Daten, wem gehören die Kunden und es geht die Markendifferenzierung verloren. Diesen Punkt kurz zusammengefasst, die Fahrzeug-HMI ist stark umkämpft. Die Tendenz im Moment geht weg von OEM-zentrierten Designs zu eher plattformdominierten Ökosystemen durch die Consumer-Hersteller. Die Grenze zwischen Fahrzeug und mobilem Gerät, Smartphone, wird zunehmend unscharf. Aus meiner Sicht zwei Wege, die OEMs gehen können, die Autohersteller gehen können. Entweder sie bekennen sich voll und ganz dazu, ja, sie nehmen all die Vorteile mit und zahlen den Preis dafür mit einer gezielten Integration und einer Koexistenz. Oder eine klare Abgrenzung, die Entwicklung eigener konkurrenzfähiger Plattformen, Software, Apps, User Experiences, auf die Gefahr hin, dass dann viele Leute sagen, nö, will ich nicht, ich nehme ein anderes Auto. Also hochgradig strategisch aus meiner Sicht. Die Frage ist halt, wie lange die OEMs standhaft bleiben. Im Moment sind viele standhaft. Frage ist und bleibt, wie lange das vorhält. Dritter Punkt, externe HMIs. Schnittstellen zwischen Fahrzeug und Umwelt. Also HMI ist für mich immer selbstverständlich so gedacht, naja, das ist was im Fahrzeug passiert. Also vom Fensterheber übers Lenkrad und das Clusterinstrument bis zur Mittelkonsole und Infotainment-System, das ist ein HMI. Aber es gibt inzwischen auch HMIs, die auf der Fahrzeugaußenseite sitzen. Ja, also dadurch, dass das Fahrzeug immer mehr zu integrierten, vernetzten, automatisierten Systemen werden, kommunizieren Fahrzeuge mit ihrer Umwelt und es gibt halt dann auch externe Kontrollmöglichkeiten. Und ja, im positiven Sinne kann man externe HMIs als Brückenbauer zwischen Fahrzeug und Umfeld sehen. Sowohl für Nutzer und Nutzerinnen als auch für andere Menschen, die am Verkehr teilnehmen. Kurzer Abriss. eHMIs, also External HMIs, externe HMIs ermöglichen den Zugriff auf Fahrzeugfunktionen von außerhalb des Fahrzeugs. Zum Beispiel dieses Öffnen der Kofferraumklappe, wenn ich dann so mit dem Fuß unter der Stoßstange wedel. Ja, oder halt auch, wenn ich dann externe Displays habe, auf denen ich meinem Umfeld etwas mitteile. Ja, dann auch den Zugang zum Fahrzeug über das Smartphone. Ja, oder über eine Gesichtserkennung, die außerhalb angebracht worden ist. Oder die Fingerabdruck oder Iris-Erkennung. Ja, all das sind ja Mensch-Maschine-Schnittstellen, die auf der Außenseite des Fahrzeuges sitzen und dann mit der Interaktion zu tun haben. Thema Remote-Zugriff. Ja, über mein Smartphone kann ich schauen, wie viel Sprit habe ich drin. Ich kann das Auto hupen und blinken lassen. Ich kann es vorkühlen. Ja, ich nehme hier an einem der heißesten Tage bis dato dieses Jahr die Folge auf. Und wenn ich mir überlege, ich werde nachher in meinem in der Sonne stehenden Auto dann fahren müssen, dann ist es alles heiß und ich kann das Lenkrad nicht richtig anfassen, weil es zu heiß ist. Und da kann man dann bei vielen Fahrzeugen schon mal vorkühlen und sagen, gut, ich komme in einer halben Stunde, bitte fang mal an, dass das Auto, wenn ich da einsteige, 20 Grad im Innenraum hat und alles angenehm ist. Kommen wir nochmal auf das Thema Kommunikation in den Straßenverkehr hinein. Wir werden zunehmend automatisiertes und teilweise auch autonomes Fahren in den Städten sehen. Damit entfällt bei den Robotaxis zum Beispiel von Waymo, ist es ja der Fall. Tesla hat jetzt auch schon die erste Handvoll Fahrzeuge in Austin auf den Straßen herumfahren. Und damit entfällt die Kommunikation zwischen einem menschlichen Fahrer und Menschen im Umfeld des Fahrzeuges. Ja, mal so ein Winken, hey, kannst du in die Straße gehen? Oder wenn ich als Fußgänger unterwegs bin und ein Auto kommt und Fahrer oder Fahrerin schaut mich an, dann weiß ich, okay, er oder sie hat mich wahrgenommen. Ich kann jetzt hier über den Zebrastreifen gehen, ohne dass ich da umgefahren wird. Ja, und da Fahrende zunehmend aus dem Steuerungsprozess rausgenommen werden, müssen die Fahrzeuge halt dann selber mit Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Das kann zum Beispiel durch Lichtmuster, Textanzeigen, Symbole, ja, ich lasse dich vor oder ich habe dich erkannt, bitte gehe über die Straße, du bist sicher. Also solche Sachen hat, kann man machen, Warnung bei Gefahren, ja, über Farbe-Lichtsignale, akustische Hinweise. Dann ein Thema, was aus meiner Sicht auch nur in Ansätzen diskutiert wird, die Anzeige des Fahrmodus. Ja, bin ich manuell unterwegs, bin ich autonom unterwegs als Fahrzeug, bin ich bereit, gleich loszufahren? Das sind so Sachen, die diskutiert werden in der Industrie, aus meiner Sicht noch nicht intensiv genug. Das wird aber mit Sicherheit kommen. Ja, und dann halt eben damit dann auch verbunden, was macht denn das Fahrzeug? Also jetzt jenseits des Blinkers und der Bremsleuchte, vielleicht hat noch das ein oder andere mehr an Informationen. Was plant denn mein mehr oder weniger selbstfahrendes Auto? Ja, was gibt's für Technologien? LED-basierte Lichtbänder an Front, Heck und Seiten, Projektionen auf die Straße, zum Beispiel Symbole, Pfeile auf die Straße projizieren können. Hier sehe ich noch das Problem, dass das in hellem Sonnenschein vielleicht schlecht erkennbar ist. Nachts im Dunkeln oder auch bei bedecktem Himmel mit Sicherheit eine sehr schöne Sache. Das ist aber eine Frage der Zeit, wann die Projektoren dann halt so lichtstark sind, dass das unter jedem Lichtbedingungen ist. Außenlautsprecher, der oben erwähnte Samuel Wieck hat eine Hupe vorgestellt, die jetzt nicht einfach nur einen Trötton ausstößt, sondern mit dem Umfeld kommuniziert. Ja, entweder lustige Sprüche ablässt oder Warnungen sagt und war ganz witzig, hat so ein paar Videos gezeigt, wie dann das Umfeld reagiert, wie Menschen reagieren, wenn da plötzlich ein Auto an ihnen vorbeifährt und sagt, hey Mädel, du bist aber eine schöne Frau. Weiß jetzt nicht, ob er sowas Sexistisches gemacht hat, aber ja, das war ganz, ganz beeindruckend, was er da gezeigt hat. Dann Displays außen mit Textnachrichten, mit Icons und ja, dann halt eben auch noch der andere Weg, dass externe Kameras, externe Sensoren das Umfeld erkennen und dann auch Gesten erkennen, wenn dann jemand winkt am Straßenrand, dass dann ein autonomes Taxi anhält zum Beispiel. Alles das sind so Technologien, Szenarien, die ich mir da vorstellen kann. Gut, was haben wir noch für offene Fragen? Ganz klar, Thema Standardisierung. Autos werden weltweit verkauft, Autos sind weltweit unterwegs. Viele von uns sind auch in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen unterwegs. Und die mangelnde Standardisierung von Verkehrszeichen, Verkehrsleitsystemen erzeugt schon Probleme. Ja, also in den USA funktionieren Verkehrszeichen komplett anders, als sie in Europa funktionieren. Also sie haben wenigstens innerhalb der EU einigermaßen eine Vereinheitlichung. Aber wie gesagt, in anderen Ländern sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Und da brauchen wir einheitliche Normen für Symbole, Farben, Bedeutungen. Ja, es gibt Aktivitäten bei der ISO und bei der SAE, da etwas zu machen, halte ich für essentiell. Unsere Straßenräume sind Räume mit extrem hoher Informationsdichte. Heute schon. Und da ist dann die Frage, tragen wir mit weiteren Dingen, die Fahrzeuge tun und machen, also Anzeigen, die sie haben, mit Tönen, die sie von sich geben, mit Sprachfunktionen, Sprechfunktionen, die sie haben, überreizen wir dann nicht die Menschen im Straßenverkehr? Aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr entscheidende Frage. Kriegen wir das hin? Kriegen wir da die Benefits dieser Technologien realisiert, ohne für eine hoffnungslose Reizüberflutung zu sorgen? Gut, Thema Barrierefreiheit. Ja, Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen dürfen nicht essentiell benachteiligt sein. Das heißt also dann, ein Signal, was nur optisch ist, ein Signal, was nur akustisch ist, kann zu Problemen führen beim Thema Barrierefreiheit. Und führt dann wahrscheinlich auch wieder zu multimodalen Lösungen. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Künstliche Intelligenz, Multimodalität. Das ist aus meiner Sicht die nächste Evolutionsstufe der Automotive HMIs. Ich habe zum Thema KI HMIs auch schon viel erzählt. Deswegen nur ein ganz kurzer anderes. KI als multimodale Schnittstelle. Kombination verschiedener Eingabemodalitäten, also die Balance herzustellen zwischen Spracheingaben, Touch-Eingaben, Gesteneingaben, auch die Ausgaben, das Anpassen an Kontexte, an persönliche Vorlieben, an Fahrsituationen, an Use Cases. Das sind alles Dinge, die durch KI auf ein neues Level gehoben werden. Klassiker für die AI-Basierung heute oder das am weitesten fortgeschrittene Medium oder die am weitesten fortgeschrittene Modalität ist die Spracherkennung. KI führt dazu, dass diese Systeme ein komplett neues Niveau an Natürlichkeit, Kontextverständnis, Zuverlässigkeit haben. Und diverse Studien, Capgemini, McKinsey, zeigen, dass so zwischen 70-85% der Nutzer offen sind, von AI-basierten Sprachassistenten bis hin auch zu Chatbots, also mein Spracherkenner, ChatGPT oder andere Large Language Models, die dann im Fahrzeug zur Verfügung stehen. Sie haben heute Erkennungsraten von über 90%. Das hört sich viel an, ist aber nicht wirklich hoch. Wenn man sich vorstellt oder wenn ich mir vorstelle, dass jeder zehnte Befehl, den ich gebe, falsch verstanden wird oder nicht verstanden wird, dann ist es noch relativ viel. Von einer positiven User Experience gehen wir so bei 97-98% Erkennerrate aus. Aber das ist ein technisches Problem. Da ist Fortschritt drin. Das wird sich in Zukunft bessern. Dialogführung wird proaktiv, wird kontextsensitiv, wird weniger befehlsgetrieben sein. Das wird nachher dann ähnlich werden wie ein Gespräch mit einem Beifahrer. Was für Use Cases haben wir für KI im HMI? Fahrerassistenz, ja, also adaptive Empfehlungen, kontextbasierte Warnhinweise, personalisierte Navigationsvorschläge, Das Thema Fahrerzustandsüberwachung, da haben wir auch im Kali-Projekt sehr intensiv zu geforscht. Ja, wo gucken die Leute hin? Welche Mimik haben sie? Wie sitzen sie? Wie sprechen sie? Ja, dann kann man dann schon sehr viel erkennen. Müdigkeit, Stress, Ablenkung. Alles das sind Themen, die sich mit KI sehr gut lösen lassen und auch einen echten Sicherheitsgewinn bringen. Und dann auch die Interaktion des Fahrzeugs mit der Umwelt, Baustellen, Verkehrszeichen und das dann entsprechend in die Mensch-Maschine-Schnittstelle, in die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug rein integrieren. Multimodalität ist der Schlüssel zur intuitiven Interaktion, Sprache, Touch, Gestik, Blickverhalten, Körperinteraktion. Ja, all das sind Dinge, die zu einem ganzheitlichen Beziehung zwischen Fahrer und Fahrzeug führen wird. Ja, das soll es mal gewesen sein für heute. Die vier großen HMI, Automotive HMI Trends, die ich wahrnehme, stark getriggert durch die Car HMI in Berlin. Digitalisierung von Cockpits, Apple CarPlay, Android Auto, das Thema externe HMIs und künstliche Intelligenz und Multimodalität als Weg in die Zukunft für die Fahrer-Fahrzeug-Interaktion. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.